Ich denke, mit dem letzten Lied heute Morgen haben wir dem Sonntag Rechnung getragen in hervorragender Weise. Sogar im Kanon gesungen, das ist ermutigend. Ja, am dritten Sonntag nach Ostern feiern wir Jubilate. Jubilate bedeutet, wie kann es auch anders sein, jubilieren, jubeln, sich freuen. Und Annette Dörr hat uns schon am Anfang gesagt, ja, das ist ja nicht immer so einfach und man kann sich auch nicht jederzeit freuen. Und es gibt ja auch so manche Bereiche unseres Lebens, wo wir eigentlich alles andere erfahren, um uns darüber zu freuen, zu jubilieren. Das Thema heute heißt, die Traurigkeit wird sich in Freude verwandeln. Und Jesus lädt uns ein, ihm darin ein Stück zu folgen. Er ist jemand, der die Traurigkeit kennt, das Leid, die Schattenseiten des Lebens und sie nicht negiert oder sonst irgendwie beiseite schiebt, sondern sie auch wirklich auf uns zukommen lässt. Aber darin lässt er uns auch nicht alleine, sondern er zeigt uns Wege auf, wie wir eigentlich verwandelt werden. Von der Traurigkeit, von dem Leid, von den Schwierigkeiten hin zur Freude. Unsere deutsche Mentalität lässt ja das Jubeln nicht so zu, höchstens beim Fußball. Jedes Wochenende, Freitag, Samstagnachmittag oder Sonntag, wenn ein Fußballspiel übertragen wird, dann weiß ich ganz genau, wann Werder Bremen wieder ein Tor geschossen hat. Dann jubelt nämlich mein Schwiegersohn unter uns. Ja, wenn das andere Tor fällt, dann jubelt uns alles stille. Ne? Aber in den letzten Monaten hat ja Werder Bremen auch eine gute Seite von sich gezeigt. Da fällt eigentlich das Jubilieren leicht. Aber ansonsten ist es doch ziemlich still um uns Deutsche, wenn es um Gefühle geht und jubilieren. Aber wir können auch von der Bibel lernen. Sie ist schließlich kein Buch, das von Westeuropäern geschrieben wurde, sondern beinhaltet Geschichten und Ereignisse aus einem anderen kulturellen Kontext. Wie hat man in der Bibel gejubelt? Einmal gab es das Laubhüttenfest, wo man es krachen ließ, Party gemacht hat. König David war so voll Freude, dass er vor der Lade tanzte. Und selbst beim Gleichnis des verlorenen Sohnes weist Jesus darauf hin, dass die Freude des Vaters so groß war, dass er ein Fest gemacht hat. Es geht um eine ausgelassene Fröhlichkeit, um eine Freude, die jeden Kummer beiseite schieben kann. Uns passiert es ja manchmal, dass wir da ein schlechtes Gewissen bekommen, wenn wir uns mal etwas mit ausgelassener Art und Weise freuen. Ja, also die Gottesdienste zum Beispiel in Afrika laufen etwas anders ab als bei uns. Ja, allein schon die Kollektensammlung ist ganz anders. Dann wird nämlich einfach Musik gemacht. Hier vorne steht ein großer Kessel und die ganze Gemeinde steht auf, Taschentücher schwenkend, jubilierend, lachend, sich freuen und geben vorne ihren Obolus ab. Das wäre mal was ganz Neues bei uns hier letzten Endes. Wir merken aber einfach, dass eben der Ausdruck des Jubilierens auch sehr unterschiedlich ist. Wir brauchen beides. Die Ernsthaftigkeit und die jubilierende Freude. Beides hat auch Platz in der Gemeinde und beides gehört auch notwendig zur Gemeinde. Aber warum sollen wir eigentlich jubilieren und uns freuen? Und dazu möchte uns der Predigttext ein wenig weiterhelfen in Johannes 16, die Verse 16 bis 24. Es dauert nur noch eine kurze Zeit, sagt Jesus zu seinen Jüngern, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen. Und es dauert noch einmal eine kurze Zeit, dann werdet ihr mich wiedersehen. Einige seiner Jünger sagten zueinander, was meint er damit, wenn er zu uns sagt, es dauert nur noch eine kurze Zeit, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen. Und es dauert noch einmal eine kurze Zeit, dann werdet ihr mich wiedersehen. Und was bedeutet es, wenn er sagt, ich gehe zum Vater? Sie überlegten hin und her. Eine kurze Zeit hat er gesagt, was heißt das? Wir wissen nicht, wovon er redet. Jesus merkte, dass sie ihn gerne gefragt hätten. Er sagte zu ihnen, überlegt ihr miteinander, was ich meinte, als ich sagte, es dauert noch eine kurze Zeit, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen. Und es dauert noch eine kurze Zeit, dann werdet ihr mich wiedersehen. Ich sage euch, ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein, doch eure Traurigkeit wird sich in Freude verwandeln. Es geht euch wie der Frau, die ein Kind bekommt. Während der Geburt macht sie Schweres durch, und wenn das Kind dann geboren ist, sind alle Schmerzen vergessen, so groß ist ihre Freude über das Kind, das sie zur Welt gebracht hat. Auch ihr seid jetzt traurig und ich werde wieder zu euch kommen. Dann wird euer Herz voll Freude sein, und diese Freude kann euch niemand mehr nehmen. An diesem Tag werdet ihr mich nicht mehr zu fragen brauchen. Ich versichere euch, wenn ihr den Vater in meinem Namen um etwas bittet, wird er es euch geben. Bisher habt ihr nichts in meinem Namen erbeten. Bittet und ihr werdet empfangen. Dann wird eure Freude vollkommen sein. Worum geht es in unserem Text? Es sind hier einige Ebenen angesprochen. Einmal, es geht um einen Ausblick, um eine Gesellschaftsanalyse und um eine Verheißung. Wir wissen nicht, auf welche Zeit sich die Worte des Herrn beziehen. Ich werde euch wiedersehen. Bezieht es sich auf die Auferstehung ein paar Tage später, auf die Sendung des Geistes zu Pfingsten oder auf seine Wiederkunft? In allen drei Fällen ist das Ergebnis Freude. Eine Freude, die uns niemand mehr nehmen kann. Und der Kontext zeigt uns schon ein bisschen, dass natürlich diese Möglichkeit hauptsächlich besteht, dass es darum geht, dass er von ihnen genommen wird, dass er stirbt und dass er aufersteht und ihnen wieder begegnet. Aber es ist auch genauso denkbar und möglich, dass es sich auf Pfingsten bezieht, wo er seinen Tröster schickt für uns. Und es ist genauso gut möglich und löst Freude in uns aus, wenn er die Wiederkunft von sich gemeint hat. Aber zuerst den Ausblick. Wenn man die Unterhaltung Jesu mit den Jüngern betrachtet, dann ist es schon etwas merkwürdig. Ständig wird das wiederholt. Es ist sogar etwas mühsam sogar zu lesen. Denn wenn in der Bibel Dinge wiederholt werden, das kann mehrere Bedeutungen haben. Im üblichen Bibeltext geht es darum, dass etwas Wichtiges zu hören ist. Wird dann etwas doppelt erwähnt, dann kann man davon ausgehen, dass hier etwas berichtet wird, das man sich einprägen sollte. Die andere Bedeutung ist, dass die Jünger sich Jesu Worte, die ihnen als ihr Lehrer erzählt werden, auch einprägen sollten. Können wir uns nicht auch in die Situation der Jünger hineinversetzen? Da hat Jesus was Wichtiges gesagt und man versteht es nicht. Übrigens können wir hier von Jesus lernen, dass wir ihn immer um eine Erklärung bitten dürfen, dass er uns gerne Dinge erklärt. Er möchte verstanden werden. Also dürfen wir ihn auch fragen. So, und worum geht es in dem, was Jesus hier seinen Jüngern nun kundtut? Es geht um das in Kürze bevorstehende Ereignis der Kreuzigung und Auferstehung. Und alles, was mit der Kreuzigung und Auferstehung zu tun hat, führt zu einer gewissen Gesellschaftsanalyse. Und das ist der zweite Punkt. In der Gesellschaftsanalyse beschreibt Jesus das Verhalten der Menschen. Hier geht es eindeutig um das Verhalten der Menschen bei Jesu, Kreuzigung und Auferstehung. Jesus spricht zu seinen Jüngern, ihr werdet weinen und trauern. Aber die Welt, die wird sich freuen. Beim ersten Lesen denkt man vielleicht, Schön, das ist doch genau das, was Jesus wollte. Jetzt kann sich doch die Welt freuen. Jesus stirbt am Kreuz, um die Menschheit zu erlösen. Im Grunde stimmt das auch. Die Welt kann sich eigentlich freuen, weil Jesus tatsächlich die Mauer zwischen den Menschen und Gott entfernt hat, die Schuld entfernt hat und den Weg zum Vater geöffnet hat. Doch dies ist es nicht, woran sich im Text die Welt erfreut. Vielmehr freut sich die Welt am Scheitern des angeblichen Gottessohnes. Es ist eine Schadenfreude. Hier geht es um eine Verhöhnung. Hier wird sich über die Schwäche Jesu lustig gemacht. Und die Jünger weinen und klagen ihren Schmerz. Es tut weh, wenn Jesus nicht da ist. Und man könnte es mit dem Klagen und Weinen vergleichen, seit der Mensch aus dem Paradies verbannt wurde. Trennung von Gott kann sehr schmerzhaft sein. Jesus will aber seine Leute trösten. Ihre Trauer wird schon kurze Zeit später in Freude verwandelt werden. Und zwar so, wie der Tod in das Leben verwandelt wird. Wie Trockenheit zum Beispiel in Fruchtbarkeit. Wie Trauer in Freude. Trost ist, ich stehe dir in dieser Zeit bei und erkläre dir alles, was dich in dieser Zeit erwartet. Mit meiner Hilfe wirst du es dadurch schaffen. Das ist Trost. Jesus erklärt den Jüngern genau, was passiert und dass alles eben so seinen Sinn hat. Jesus kümmert sich um uns, sogar um jeden Einzelnen. In Offenbarung 21 lesen wir, dass es dort steht, wenn wir bei Jesus einmal sein werden, dass er uns die Tränen abwischt. Er wischt uns die Tränen ab. Wenn man diesen Trost annehmen kann, kann man auch sich auf die Verheißung freuen. Die Verheißung ist, sich zu freuen, indem wir einfach Gott bitten dürfen, im Gebet. Gebet und Bitten hängen zusammen. Und so heißt es dann in Vers 24b, bittet und ihr werdet empfangen, dann wird eure Freude vollkommen sein. Es ist interessant, dass in dieser Zeit der Vorbereitung der Jünger auf Ostern dann eben so eine Kombination hergestellt wird von Jesus. Das Jubilieren, das sich freuen über die Tatsache, dass Jesus auferstehen wird, dass er lebt und dass wir etwas bitten dürfen in seinem Namen und er wird es uns schenken. Beten und bitten macht froh. Im Gebet schütte ich mein Herz bei Gott, meinem Vater, aus. Beten und bitten macht froh, weil ich mehr erhörte Gebete erlebe als Gebete in der Warteschleife. Natürlich gibt es auch Gebete, die bis heute nicht erfüllt sind. Aber wenn man einfach sich mal Gedanken darüber macht und sagt, wofür kann ich Gott eigentlich schon danken, wo er mir geholfen hat, dann wird einfach dieses Blatt Papier, was ich dann befülle, beschreibe, sehr voll. Beten und bitten macht froh, weil ich im Gebet auch meine Schuld, meine Sünde, mein Versagen bekennen darf und dann erfahren kann, er vergibt all meine Schuld. Beten und bitten macht froh, weil ich meine Last nicht alleine tragen muss. Denn Gott, der Vater, kümmert sich auch um seine Kinder. Manchmal denke ich, dass gerade dann, wenn wir mehr beten, diese Freude, diese Umwandlung von Traurigkeit in Freude einen guten Anfang nimmt und einen guten Weg findet. Ein Liedvers hat mich immer wieder begleitet. Ja, ich glaube, Gott hört Gebet. Ja, ich weiß, Gott hört Gebet. Ganz gewiss, Gott hört Gebet. Ehre sei dem Herrn. Beten und bitten zeigt uns die Liebe des Vaters. Das ganze Kapitel ist ein Hinweis von Jesus zu seinem Vater und Jesus bringt uns in die Beziehung zu seinem Vater. Unser Beten, unsere Bitten haben ein Ziel, mit Gott, dem Vater, ins Gespräch zu kommen. Jesus will uns mitnehmen in eine wunderbare Vaterbeziehung. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erzeigt, dass wir Kinder Gottes heißen sollen und es auch sind, hat Johannes im 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 1 geschrieben. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erzeigt, dass wir Gottes Kinder heißen sollen und es auch sind. Immer wieder wird uns die Liebe des Vaters vor Augen gemalt. Und das ist eine große Hilfe, wenn es darum geht, unsere Traurigkeit, unser Leid, unsere Probleme und Schwierigkeiten in Freude umzumünzen. Denn er selbst, der Vater, hat euch lieb, weil ihr mich liebt und glaubt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Steht im gleichen Kapitel 16. Weil ich von dem Vater geliebt bin, darum kann und darf ich mich öffnen, darf zu meinen Fehlern und Schwächen stehen. Und diese Liebe des Vaters zu uns macht das Bitten bei mir leicht. Bitten und Gebet und Beten führt zum Frieden. Am Ende des Kapitels heißt es, das habe ich euch mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. Und diese Umwandlung zu der Freude, zu dem Anlass des Jubiläums, ist einfach Frieden mit Gott zu haben. Shalom. Das Gespräch mit Jesus und sein Reden mit uns führen zum Frieden. Und dort, wo Jesus zu uns spricht durch sein Wort und wir im Gespräch mit ihm leben, da berührt uns sein Friede. Der Friede Gottes ist also höher als unsere Ratio, als unser Verstand, als das, was wir mit unserem Denken begreifen können. Oft können wir es nicht erklären, dass durch das Gespräch mit Jesus Angst, Sorge, Not und Zweifel weichen, weil diese Dinge einfach da sind. Beten und Bitten ist ein Aufruf für jeden Tag. Und im Gebet werden wir einfach mit hineingenommen in die Liebe Gottes, in seinen Frieden und in die Gewissheit auch, dass er es gut mit uns meint. Und er wird unsere Traurigkeit verwandeln in Freude. Ich sage euch, ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein, doch eure Traurigkeit wird sich in Freude verwandeln. Amen.